Hallo, ich möchte gern 5 frühstücken.
Hello, hello, hello und willkommen zu einer weiteren Folge des Filmfrühstücks hier mit Kenan Hasic. Heute begeben wir uns in den Wrestling-Ring, a.k.a. auch Octagon gerne genannt, das gute alte Achteck, was im Käfig drumherum ist. Ihr könnt es euch schon denken, wir reden heute über The Smashing Machine von Benny Safdie. Und ja, ihr wisst ja, so ein MMA-Kampf ist was Anstrengendes, kann aber auch halt daran liegen, dass man den ja auch häufig nicht immer alleine bestreiten muss. So ein Kampf gegen sich selbst ist zwar unterhaltsam, aber ich denke, es funktioniert besser, wenn 2 Leute in diesem Ring stehen, und deswegen brauche ich einen guten Sparringspartner. Und wer als nicht diese angesprochene Person ist besser dafür geeignet? Der Muskelprotz vom Dienst, der...
Die Smashing Machine quasi.
Genau, der Gladiatorenkämpfer der Moderne, und er hat sich ja schon mal hier ganz schnell reingesneakt. Luca.
Hallo, die Smashing Machine ist anwesend. Ich bin bereit zu kämpfen mit Stühlen und keine Ahnung was.
Lovely, 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 ja. Bevor wir aber mit der Schmatzmaschine starten, aka the Smashing Machine, kurzer Disclaimer hier erstmal. Wir werden natürlich den Film spoilerig besprechen. Mhm. Ist zwar frisch in den Kinos gelandet, und ja, wir haben ja seit jetzt ein paar Tagen ja schon die Meldung bekommen, wie der Kinostart des Films verlief.
Schlecht.
Ganz genau. Also The Smashing Machine, ihr wisst es ja schon, roundabout, in Venedig seine Premiere gefeiert. Wir haben ihn auch dort gesichtet schon bereits.
Es war der am besten inszenierte Film in Venedig, oder? Hat er da nicht so einen Preis gewonnen?
Er gewann den Goldenen Löwen für Best Director, also unser guter
nicht
Freund.
Nicht den Goldenen Löwen quasi.
Den Silbernen Löwen, ja, natürlich. Ja, Benny Safdie ging als bester Regisseur aus Venedig hervor und schlug halt Größen wie Park Chan-wook unter anderem zu. Ja, ob es gerecht war, weiß man nicht. Lass mir mal so dahingestellt.
Doch, ich schon. Ich weiß es ehrlich gesagt schon, aber.
Und ja, sollte dann jetzt im Oktober hier parallel zum großen Start von Taylor Swift's Life of a Showgirl seinen Kinostart feiern. Und ihr könnt euch schon denken, The Rock gegen Taylor Swift, wer gewann?
Also bei einem Wrestling-Match hätte ich eine Vorstellung, aber ich glaube, im echten Leben wurde die Smashing Machine ziemlich gesmashed, ehrlich gesagt.
Ja, mit 6,5 Millionen zum Start. Wir müssen dazu mal festhalten, dem Film wurde zu Beginn 18 Millionen prognostiziert, dann ist man runter auf 15 gegangen, dann war man irgendwo bei 8 bis 10 und selbst 8 Millionen war am Ende zu viel.
Ja.
Und ja, katastrophaler Schlag gegen einen Film, bei dem wir gleich natürlich über seine Qualität reden werden. Aber ich finde es interessant, erstmal darüber zu reden. Was ist so ein bisschen schiefgegangen?
Gute Frage. Also es ist der erste Dwayne Johnson-Film seit Fighting With My Family in 2019, der in einem Kino gezeigt wurde, also wirklich im Kino gezeigt wurde, keinen publiken Netflix-Original-Start bekam und unter 100 Millionen Dollar einspielen wird.
Und wohlgemerkt, Fighting With My Family hatte jetzt nur 1-2 Szenen mit The Rock gehabt und war jetzt natürlich nicht das Posterchild gewesen.
Das wäre natürlich nochmal interessant gewesen, zurückzugehen zu Filmen mit ihm in der Hauptrolle, was da der letzte war. Ob es da seit Southland Tales überhaupt einen gegeben hat.
Tatsächlich müsste man echt wirklich nochmal die 2010er durchgehen, weil ich glaube, fast jeder Blockbuster, in dem er mitgespielt hat, müsste ein Hit gewesen sein. Nicht Hit, aber zumindest hat 3-stellige Millionenbeiträge eingespielt.
Also,
weil wir wissen ja auch, dass Black Adam Flop war, aber trotzdem halt 3-stellige Millionenbeträge eingespielt hat.
Das ist halt ehrlich gesagt ziemlich armselig. Aber ja, wie erklärt man es am besten? Vielleicht muss man daraus die Lektion lernen, dass der Filmstar in der Form, wie er in den 2000ern, 1990ern existiert hat und davor natürlich auch schon, dass es den einfach nicht mehr so gibt. Andererseits hat gerade DiCaprio bewiesen, dass er einen Paul Thomas Anderson Film über 100 Millionen hieven kann in der zweiten Woche. Dem ist also vielleicht doch nicht ganz so. Vielleicht ist es einfach so, dass Dwayne Johnson gar kein so großer Box-Office-Draw ist, wie alle dachten, oder dass er einfach nicht genug ist, um Leute, anders als in DiCaprio, dafür zu interessieren, eben von Plastikfilmen wegzugehen und ungewöhnlicheren Sachen eine Chance zu geben. Und ich meine, Smashing Machine ist ja nicht ungewöhnlich. Es ist immer noch ein Biopic über einen Sportler. Es ist halt einfach nur nicht Kinderkram, wir hauen uns jetzt die Köpfe ein.
Es ist nicht Jumanji natürlich oder Jungle Cruise, aber man muss natürlich auch festhalten, The Rock hat sich halt eben den Status als Blockbuster-Guy natürlich erarbeitet, aber auch gleichzeitig als Müllvertrieb, um zu sagen, dass viele Filme auch einfach bei vielen Fans nie gut waren. Also es geht ja nicht darum, dass er Blockbuster-Filme gemacht hat, sondern was für Blockbuster-Filme eben mit dabei war. Sei es halt San Andreas, sei es Rampage, sei es Jungle Cruise. Es gibt natürlich selbst der letzte Fast and Furious-Film mit ihm war ja nicht mal so erfolgreich.
Ja.
Black Adam war kein wirklicher Garant mehr und da muss man schon ein bisschen zweifeln, ob er wirklich so der große Draw ist, den man befürchtet hatte. Plus, ich kann mir halt auch vorstellen, dass viele auch einfach von Dwayne The Rock Johnson auch ein bisschen genervt sind.
Ja.
Von seiner Präsenz, von seiner sehr krassen öffentlichen Anbieterei. Viele Wrestling-Fans hassen ihn ja aktuell, weil er auch sehr viel kaputt macht und sich auch natürlich sehr klar, auch sehr selbstzentriert, egozentrisch natürlich ins Bild von Amerika auch reinrückt. Ich meine, jetzt redet man über Präsidentschaftskandidaturen. Seine TV-Serie über sein Leben, The Young Rock, ist auch gefloppt und hatte miese Quoten gehabt. Also ist es eher die These aufzustellen, ist Dwayne The Rock Johnson überhaupt eigentlich ein Filmstar in dieser Form oder ist er einfach eine Persönlichkeit, die ähnlich wie so ein Arnie früher halt den Film auftaucht.
Ich möchte dazu sagen, dass ich inzwischen bis 2014 zurück bin, immer noch keinen Film gefunden habe und gesehen habe, dass sogar der Herkules-Film mit Dwayne Johnson $244,8 Millionen eingespielt hat. Das ist absolut insane. Ich weiß nicht, wie lange weiter ich überhaupt noch suchen muss, aber ich glaube, man muss langsam vielleicht zugeben, wie du es sagst, ne, dass er die Marke, die er ist, sehr bewusst aufgebaut hat und dass dieser Pivot, den er jetzt vorhatte, vielleicht einfach nicht funktioniert hat.
Ja, es ist halt schwierig natürlich dann den Turnaround zu machen, wenn man dann in Richtung arthausigere Filme geht, in Richtung das künstlerisch Anspruchsvolleres zu machen. Das nimmt halt nicht direkt jeder an. Das muss man auch noch denken. Das Publikum, das sich Rampage oder San Andreas anguckt, geht halt nicht zwingend in The Smashing Machine rein. Und das Publikum, das normalerweise in Filmen wie The Smashing Machine reingeht oder eher in diese Kaliber, sehen Rock nicht als diesen Art von Schauspieler an und sind halt nicht interessiert an ihm als kunstschaffenden, eloquenten Schauspieler, der jetzt plötzlich transformative Rollen spielt.
Ja.
Das ist halt so ein Widerspruch, der sich, glaube ich, in seiner Präsenz auch bildet, weil es ist halt auch, ich meine, wie würden wir jetzt nochmal dazu stehen, wenn plötzlich Mark Wahlberg anfängt, wieder künstlerisch anspruchsvoll zu sein? Das nimmt doch auch nicht jeder an, nach so Sachen wie Flight Risk.
Wir würden auf jeden Fall unsere Späße darüber machen. Ich meine, wir würden ihm wahrscheinlich noch eine Chance geben, aber andere Leute wären da wahrscheinlich weniger gnädig und auch verständlich, ne? Ich meine, ich habe den Film gefunden, den letzten.
Welcher ist
es? Pain and Gain hat 87 Millionen weltweit eingenommen.
Was? Der war unter 100?
Ich bin wirklich schockiert, dass es ein Michael Bay-Film ist, der jetzt am Ende die Antwort ist. Wahlberg übrigens,
ne? Ja.
Gerade über ihn reden. Ja, interessant. Hätte ich nicht gedacht. Ich hatte ehrlich gesagt überlegt, ob ich den überhaupt checken soll, weil ich mir eigentlich sicher war, dass der so viel eingenommen hat. Aber ja, nee, aber es ist im Grunde genau das, was du sagst. Er hat seiner eigenen Marke geschadet. Er hat, wenn du sagst, im Wrestling so ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen, dann sägst du natürlich auch so ein bisschen die ZuschauerInnenschaft N2, die sich für den Film generell interessiert, nämlich die Kampfsportfans, die Martial Arts Fans. Ich sag's gerne auch nochmal in einer anderen Sprache, dasselbe Wort.
Wobei natürlich auch wieder die Frage ist, natürlich sind diese Personen per se auch Kinogänger? Muss man natürlich auch noch nachdenken.
Naja, ich glaube, du kriegst schon, ich glaube, du kriegst jede Person ins Kino, wenn du einen halbwegs großen Film über ein Thema machst, das sie interessiert.
Aber, das ist dann das Gegenargument, es muss, mittlerweile gehen ja die Leute rein, wenn halt, also zuhauf in einen Film rein, wenn du eine gewisse Urgency hast, wenn du halt eine gewisse Form von Notwendigkeit hast.
Ja.
Du musst jetzt in diesen Film reingehen, weil jeder über diesen Film redet. One Battle After Another hat jetzt dieses Word of Mouth bekommen weltweit, deswegen spielt er in der zweiten Woche halt 67 Millionen ein im Vergleich. Du hast eine Taylor Swift natürlich, die nochmal eine eigene Präsenz hat, die jetzt parallel natürlich auch anläuft. Das nimmt natürlich sehr viele Kinospots weg.
Gerade auch die IMAX-Screens, ne, die der Film in den USA ja wollte.
Genau, das kommt noch dazu und es muss halt irgendwie auch vom Marketing natürlich irgendeine Begründung geben, warum Dwayne The Rock Johnson jetzt in dieser vulnerablen Position sich begibt und halt so eine Rolle abgibt. Es ist, du kannst halt aus einem Film schwierig halt einen kulturellen Moment schaffen, wo es halt irgendwie, wo du wirklich jede Person im Walmart ansprechen könntest mit, hey, haben Sie schon mal was von The Smashing Machine gehört? Viele würden sagen, nö, ist der Film von Dwayne The Rock Johnson. Ach, ist das ein Actionfilm? Würden dann wieder welche sagen. Ne, und die würden gar nicht begreifen, dass es vielleicht ein Drama ist. Und dann schalten dann vielleicht schon wieder die Leute ab und sagen, ist gar nicht so mein Fall. Ich bin eigentlich eher Fan von seinen Filmen, wo er halt Sachen kaputt macht und in die Luft jagt. Ne?
Aber ich denke mir halt, weißt du, wenn es ein Wrestling, also ein Wrestling-Fan oder ein, wie gesagt, Kampfkunst-Fan, ich kann mir nicht vorstellen, dass da generell kein allgemeines Interesse da ist. Also offensichtlich nicht, weil sonst würde es sich ja irgendwie in den Boxoffice-Zahlen niederschlagen. Aber ich finde es schon krass, weil ich stelle mir die ganze Zeit vor, der Formel-1-Film sah nicht sonderlich geil aus, hat trotzdem unendlich viele Leute in die Kinos gekriegt, weil sich unendlich viele Leute für Formel 1 interessieren. Der hatte ja, außer halt, dass die Autos ein bisschen Brumm-Brumm machen, hatte der ja kein Verkaufselement.
Brad Pitt.
Weiß ich nicht. Ist Brad Pitt immer noch ein Verkaufsargument?
Scheinbar schon noch. Ja. Also ist natürlich die Frage, wie hoch sein Indikator dafür natürlich ist. Aber man
Ad Astra war kein Hit. Also irgendwie muss ja, irgendwas muss F1 ja haben, was Ad Astra
aber
nicht
gut,
hat.
Aber gut, der entscheidende Unterschied ist ja, alleine im Weltall gegenüber einem Cockpit von einem Formel-1-Boliden zu sitzen, ist, finde ich, noch ein kleiner Unterschied.
Ich gebe dir absolut recht und ich glaube halt, dass mehr Leute sich für Formel 1 interessieren als für irgendwie einen traurigen Astronauten im Weltall. Und gleichzeitig glaube ich aber halt auch, dass sich viele Leute für Wrestling interessieren. Das heißt, ich denke mir, es muss ja noch einen Grund über Star und beliebte Sportart hinausgeben, dass der eine Film erfolgreich ist, weil ein Star und eine beliebte Sportart hat Smashing Machine auch.
Ja, das auf jeden Fall. Ja,
also gesagt, irgendwas muss da schiefgelaufen sein.
Ja, wie gesagt, das Marketing muss anscheinend nicht weitreichend sein. Du hast halt auch, an wen vermittelt sich der Film? Ne? Wrestling-Fans ist das eine, aber niemand kennt vom Wrestling Mark Kerr. Also die Figur, das ist auch die Frage, wie spannend findest du das? Wrestling-Fans gehen bei Iron Claw rein, weil sie die von Eric-Geschichte halt in- und auswendig kennen und halt von diesem Drama, von dieser Tragik auch schon mal alle gehört haben und haben gedacht, okay, krass, wir sind gespannt, wie wir es umsetzen können. Mark Kerr ist halt eine Randfigur im Wrestling selbst und fürs Mixed Martial Arts in der Anfangszeit ist es ja auch nicht mehr der Sport, der er heute ist. Ne? Ja. Es ist was anderes, als wenn du Conor McGregor jetzt nochmal da reinsetzt. Oder ein Biopic über Dana White, den aktuellen Inhaber von UFC hast. Ne, auch da, das spielt nochmal eine Rolle. Wen spielt er da? Ne?
Absolut wahr. Mir jetzt als Wrestling-Laien, wenn ich die Iron Claw gucke, habe ich danach sofort ein Gefühl, warum man einen Film über diese Familie machen sollte. 100%. Das ist ja auch ein Film, der voll erfolgreich ist mit dem, was er macht. Das habe ich jetzt bei The Smashing Machine weniger. Ich glaube, da ist halt der reale Mensch hat ja offensichtlich historisch einiges erreicht und ist eine wichtige Schlüsselfigur, aber er, glaube ich, wenn halt Leute, es ist ja auch nicht jeder, der sich für einen Sport interessiert an der Historie des Sports.
Genau.
Ja, und
wir haben noch ein ganz anderes Argument. Mhm. Du musst dir auch vorstellen, warum kostet dieser Film 50 Millionen?
Ist es nicht Dwayne Johnson?
Ja, natürlich. Ja. Aber so ein Film, der eigentlich so klein skaliert
ist
dürfte nie im Leben so viel kosten. Auch für die Art und Weise, wie er inszeniert ist. Der ist ja absolut ruhig, absolut kleinkernig inszeniert. Und normalerweise kosten solche Filme ja auch nur 15, maximal 20 Millionen zu produzieren. Damit könnte der Film gut fahren, wenn er am Ende mit 30 oder 40 Millionen nur einspielen müsste. Hier ist es halt fast dreimal so teuer.
Wir hatten gestern noch das lustige Gespräch. Wer ist jetzt ein größerer Box-Office-Draw als Dwayne Johnson offiziell?
Celine Song.
Die letzten zwei Celine Song-Projekte. Ich war total schockiert, dass Past Lives profitabel war. Die letzten zwei Celine Song-Projekte waren beides finanzielle Erfolge. Und der eine, der Materialist, hat jetzt über 100 Millionen eingespielt.
Nicht ganz, er ist an der 100-Millionen-Grenze gerade.
Ja, aber der läuft doch noch, oder?
Ja, also er wird über 100 Millionen einspielen. Ja. Aber aktuell ist er, glaube ich, bei 99,9 noch irgendwas.
Okay, gut, ich denke, nächste Woche wird's dann passen.
Ja,
aber
selbst bei uns hier in Düsseldorf holt er ja noch auf einmal ein Arthouse-Kinosaal mit 70 Leuten.
Ich wollte gerade sagen, ne? Also ich habe ja gesehen, wer da alles rausgeströmt ist. Nee, aber dementsprechend sind die Leute offensichtlich jetzt mehr an ruhigen, romantischen Filmen interessiert. Und Universal sollte jetzt demnächst auf jeden Fall ein Past Lives-Franchise statt dem nächsten Dwayne Johnson-Film initiieren.
Ja, und es ist ja auch ein Rückschlag auch für A24 natürlich, auch als Studio.
Das, es ist brutal, ja.
Ne, ich meine, 50 Millionen muss in die Hand nehmen, plus Marketingkosten. Ne? Ja. Der Film muss halt seine 80, 90 Millionen halt einspielen.
Und wenn die Leute dann sagen, I don't care, dann...
Genau, das ist das Problem. Und ja, das wird halt eine Lehre sein. Natürlich ist die Frage natürlich, wie wird sich jetzt Dwayne The Rock Johnson beweisen? Er hat jetzt dieses Martin Scorsese-Projekt, wo er mit dabei sein sollte.
Er hat nächstes Jahr halt auch Moana Live Action. Der wird halt seine 1,3 Millionen,
Ja. You wish.
Der wird halt seine 1,3 Fantastilliarden machen. Und dann reden wir auch schon wieder nicht mehr über das Thema.
Genau. Und das andere noch natürlich zu Smashing Machine. Das Word of Mouth und die Kritiken in generell sind solide bis mittelmäßig dann gegangen. Wir beide sind ja auch so ein bisschen, das zeigt sich ja gleich, so ein bisschen auf der Kurve. Wir appreciaten ihn, wir haben ihn gern geguckt, aber es haut jetzt eigentlich so aus den Socken wie jetzt ein One Battle After Another beispielsweise, der jetzt so einen Hype kriegt. Oder wir haben es jetzt heute natürlich jetzt auch erfahren, in New York gab es ein Special Screening zu Marty Supreme, der andere A24-Film.
Naja, Vorsicht, Vorsicht. Es gab ein Screening, bevor Kritiken dazu raus sind, bin ich noch ein bisschen auf der Bremse.
Hold on. Es geht ja nur darum, positive Reaktionen werden gezeigt. Es ist ein A24-Film und es ist ein Film mit Timothée Chalamet. Das ist, halt der optimale Gegenentwurf jetzt zu Smashing Machine, weil du da zweierlei Stars in Anführungsstrichen halt gegeneinander aufwirbeln kannst, vom selben Produktionsstudio mit von Brüderpaar inszeniert.
Ja, mal gucken, ob Lil Timmy T ein größerer Box-Office-Draw ist als Dwayne Johnson. Aber wollen wir vielleicht, weil wir sind ja hier keine Studio-Bosse, wir sind keine Zahlenquetscher, wir wollen ja sagen, ob der Film was taugt. Und es gibt ja Filme, die was taugen, die 5 € insgesamt einspielen. Darum wollen wir vielleicht zu dem Film übergehen. Genau.
Natürlich. Smashing Machine, einmal kurz die Basic Facts, kamen jetzt am 2. Oktober jetzt raus in den deutschen Kinos, also für alle zugänglich. Und ich denke, die meisten, die vielleicht auch hier reinhören, haben den auch schon vielleicht gesehen. Mhm. Benny Safdie hat, einen Teil der Safdie Brothers, hat das Ding Regie geführt. Hauptrolle, Dwayne The Rock Johnson, der Mark Kerr spielt. Dann haben wir zusammen an seiner Seite Dawn Staples, also die gespielt wird von Emily Blunt, die seine Lebensgefährtin, Partnerin, Freundin, Verlobte spielt.
Feindin auch.
Ja, dann ist ansonsten kein großer... Ja, eigentlich kein großer Cast dabei. Du hast noch Ryan Bader, der zum Beispiel seine erste Rolle hat, der den besten Freund Mark Coleman spielt. Und sonst
ebenfalls Kampfsportler, ne?
Ja, und dann eben auch reale Figuren, die auch zum Beispiel wie Buzz Rücken, die halt auch in sich selbst dann quasi spielen. Ja. Also kein großes Auflaufen von großen Stars oder von ganz großen Rollen. Du hast halt Emily Blunt, die ja eben vor allem durch die Quiet Place-Filme sich einen Namen, glaube ich, im Mainstream ganz gut erarbeitet hat.
Weiß ich jetzt nicht, ob das nicht schon ein bisschen vorher passiert ist. Emily Blunt, Teufel trägt Prada, okay, Edge of Tomorrow haben vielleicht 4 Leute gesehen, Into the Woods, ich glaube schon, dass...
Redet jemand über Into the Woods noch?
Na gut, aber es geht ja darum, dass...
Teufel trägt Prada gebe ich dir, aber die anderen beiden, I don't know. Hast du Into the Woods gesehen?
Ich habe Into the Woods natürlich gesehen.
Fandest du ihn gut?
Damals ja. Ich traue mich irgendwie nicht so ganz, sie nochmal zu gucken. Na. Mary Poppins Returns war nach dem ersten A Quiet Place.
Aber niemand weiß, dass Emily Blunt die gespielt hat, gefühlt.
Ja, okay. Na gut. Ich halte doch schon meine Klappe. Lachsfischen im Jemen, hallo?
ich würde sagen, jetzt so Quiet Place und auch Oppenheimer natürlich durch die Oscar-Nominierung sind jetzt aktuell die prominenteren Werke.
Sie war ja für Oppenheimer für einen Oscar nominiert. Ist das lächerlich. Stell dir mal vor, du machst dein Leben lang richtig gute Arbeit und kriegst dann deine erste Oscar-Nominierung für Ich bin die grimmige Frau. Ich sitze im Hintergrund und ich gucke ein bisschen böse.
Ja gut, das ist ein anderes Thema zu Nolan, wie er seine weiblichen Darstellerinnen platziert.
Es ist ja nicht die einzige peinliche Oscar-Nominierung für Oppenheimer gewesen. Aber
darüber kam in unserem Barbenheimer-Podcast von vor 2 Jahren.
Von vor 2 Jahren oder die Oscars von letztem Jahr. Ich glaube, wir haben ein paar Mal über ein paar SchauspielerInnen in diesem Film gemeckert.
Genau. Benny Safdie nochmal kurz zu ihm. Der hat auch produziert und auch mitgeschrieben, hat auch das Editing gemacht. Maceo Bishop hat die Kamera geführt. Der ist interessant in dem Sinne, dass er halt auch im The Curse-Projekt der DOP war.
Na gut, das passt ja zum saftigen Benny, ne?
Ganz genau. Und ansonsten...
Wie heißt der Kameramann?
Maceo Bishop.
Ah, okay, das sagt mir jetzt wirklich gar nichts aus dem Filmkontext, aber...
Ja, und auch interessant, Production Designer James Chinlund, der zum Beispiel bei den Apes-Filmen mitgewirkt hat und auch bei The Batman beispielsweise.
Ah, okay, also Greg Fraser wollte ich gerade sagen, Matt Reeves' Buddy.
Genau, und Dwayne Johnson selbst übrigens auch als Produzent in diesem Film mitgewirkt. Das sieht man auch, weil er natürlich auch sein Geld reingepumpt hat und plus kreative Kontrolle über diese Figur ein bisschen mitgenommen hat. Und ich glaube auch, seine Expertise auch übers Wrestling selbst natürlich auch mit in den Film reinfließt.
Wo man dann natürlich, wenn man nochmal zum Boxoffice zurückgehen möchte, auch sagen kann, okay, wie viel von dem Geld war jetzt von Johnson selber, wie viel hat er da reingepumpt und gesagt, okay, das gebe ich euch. Weil das Geld, das er da reingepumpt hat, ist ja keins, das vermisst werden wird.
Ja, ich meine, wehtun wird es ihm wahrscheinlich nicht.
Genau.
Aber wir kennen ja die Kalkulation dieser Tabelle nicht und wissen auch nicht, wer alles die Geldgeber waren.
Genau.
Ne? Nur weil jemand produziert, heißt ja auch nicht automatisch, dass er Geldgeber ist oder war.
Ja gut, technisch gesehen eigentlich.
Eigentlich
schon.
Ja, eigentlich. Aber es kann auch nur eine Mille gewesen sein.
Das ist wahr, das ist wahr. Nee, aber genau, auf jeden Fall kann man sagen, dass er einiges von sich selbst da reingesteckt hat, sowohl in der Performance als auch eben in der Produktion. Ja, wollen wir vielleicht darüber reden, wie die Rolle funktioniert? Oder hattest du vorher noch einen Gedanken?
Nein, nur noch kurz für die Leute, die jetzt vielleicht nicht über den Film Bescheid wissen, worum es geht.
Ah, okay, ja.
Es geht um die Anfangsjahre der UFC, der Ultimate Fighting Championship. Früher noch in einem viereckigen Wrestling-Ring, heute ja im Käfig, im Octagon meistens bekannt. Mixed Martial Arts, moderne Gladiatorenkämpfe, wie viele KritikerInnen bezeichnen würden. Mark Kerr, gespielt eben von Dwayne The Rock Johnson, ist eine der ersten Galionsfiguren gewesen dieser Zeit und zählt eigentlich zu wahrscheinlich einer der besten, die man in dieser Zeit in den USA hatte. Und wir erleben so ein bisschen einige Jahre davon, mittendrin, während er gerade eigentlich ungeschlagen war, wo er seine ersten Niederlagen erleidet und auch gleichzeitig so seine Substance-Issues dann hat, also an Drogenmissbrauch, also Schmerzmittelmissbrauch, Drogenmissbrauch.
War er kein Fan von dem Demi Moore-Film, oder?
wer weiß. Und gleichzeitig kriegen wir auch private Einblicke in sein Leben, wie es auch eben mit seiner Freundin, Verlobten Dawn hingeht, welche Art von Beziehungen die beiden führen und die ist, sag ich mal so, mehr oder minder halt sehr toxisch geprägt natürlich. Und wir erleben so ein Wiederaufbäumen, während er gerade eine kleine selbst eine Krise durchmacht und ja, sein Status in der Welt dieser Sportart wird dadurch ein bisschen reflektiert. Und wir kriegen dementsprechend auch Einblick, wie es hinter den Kulissen dort auch abgeht oder abging zu der Zeit, weil wie gesagt, der Sport war gerade am Aufsteigen und am Kommen.
Ja, danke dir für die Zusammenfassung. Du als jemand, der mit dem Sport ja sehr vertraut ist, ich als jemand, der nicht weniger darüber wissen könnte. Darum haben wir ja beide sehr unterschiedliche Perspektiven auf den Film. Darum würde ich jetzt nochmal zu meiner Eingangsfrage zurückkehren. Dwayne Johnson als ja auch im Wrestling bekannte Figur, die jetzt in die Rolle eines anderen Kampfsportlers schlüpft, ein bisschen in der Zeit zurückreist, in eine Pre-Dwayne Johnson-Zeit. Funktioniert das oder ist es einfach nur Dwayne Johnson mit lustigen Haaren?
Es funktioniert. Ich finde persönlich, Dwayne Johnson, er versteht den Sport, er versteht die Bewegungen, die Art und Weise, wie er auch Takedowns macht. Man merkt, er hat einen Background darin und er schafft es auch, diese Moves, die Bewegungen im Ring und wie er auch seinen Körper auch einsetzen muss, das glaubhaft und nachvollziehbar auch rüberzubringen, sodass du auch wirklich hier, der witzige Widerspruch ist ja, in Wrestling hast du eine simulierte Form von Combat-Sport. In UFC ist es halt ein echtes auf die Fresse geben.
Das wusste ich tatsächlich vor dem Film gar nicht, dass es um eine Sportart geht, in der sie sich wirklich gegenseitig die Fresse polieren und dass es nicht fake ist. Das habe ich auch am Anfang gar nicht richtig verstanden, bis dann irgendwann etabliert ist, okay, der Verlauf dieser Kämpfe ist nicht vorher klar.
Genau. Und deshalb gehen die auch teilweise so kurz, weil du halt natürlich technisches K.O. und sowas erzielen kannst. Und es ist dann wieder witzig, dass er dann quasi einen Sport porträtiert, der echt ist und dann wieder aber durch das Schauspiel eine gewisse simulierte Wirklichkeit dann davon abgibt, wie er es eigentlich im Wrestling tut. Also so gesehen verändert er eigentlich gar nicht mehr so viel an seinem eigentlichen Spiel, sondern er simuliert quasi wieder einen Kampf, wo auch natürlich wieder, weil aufgrund der Geschichte natürlich auch der Sieger wieder feststeht. Mhm. Ist ein witziges Detail und ein witziger Widerspruch, wenn man das komplett mit reinnimmt. Aber es geht gar nicht mehr so viel um den Sport an sich, um die Techniken im Ring und was es im Prinzip darum geht, sondern eigentlich hat man zwei Aspekte, die ich interessant finde. Zum einen natürlich, was macht es körperlich mit ihnen? Das ist ja etwas, was Darren Aronofsky ja natürlich schon mit The Wrestler auch mit reingenommen hat. Und gleichzeitig, wie ist diese Community eigentlich aufgebaut? Wie sind diese Dudes, die sich halt gegenseitig auf die Fresse schlagen? Wie sind die danach privat drauf? Es gibt ja diese sehr populäre Szene, die auch im Trailer ist, ne? Dwayne The Rock Johnson, also Mark Kerr sitzt beim Arzt im Wartezimmer und, und redet mit den Jungen und seiner Mutter oder Oma und sie fragen ihn natürlich so, ja, tut das alles weh, was passiert? Ja, es tut weh. Schlagt ihr euch da richtig auf die Fresse? Ja, das tun wir. Hasst ihr euch danach? Nein. Wir umarmen uns, machen Fotos zusammen und sind beste Freunde tatsächlich.
Und das ist ja wirklich auch ein Punkt, der sich total durch diesen Film zieht. Und was ich sagen würde, was auch so ein bisschen das Subversivste an dem Film ist, dass du eben diese sehr roughen Kampfszenen, in denen wirklich auch Blut fließt, die wirklich jetzt in ihrer Brutalität, okay, vielleicht jetzt nicht ganz Raging Bull oder sowas sind, aber schon vielen, ich sag jetzt mal, Kampfsportfilmen, Karate Kid, weiß ich nicht was, in nichts nachstehen, aber eben nicht mit so persönlichen, vielleicht Rivalitäten schon, aber eben sportlichen Rivalitäten und nicht irgendwie, oh, der miese Typ, den hasse ich so sehr, sondern die machen trotzdem Fotos miteinander, die verbringen Zeit miteinander, es gibt Freundschaften, Mark Coleman, wie gesagt, ebenfalls Kampfsportler, ebenfalls auch Konkurrent dann im Laufe des Films und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was der Film so ein bisschen aufbricht, war ja wirklich die Verhältnisse zwischen den Sportlern, wo du ja bei diesen ganzen Männer-Egos die größten Reibereien eigentlich erwartest, die sind eigentlich sehr friedlich und sehr, sehr, ja, glatt. Und
harmoniell, möchte man ja schon sagen.
Genau. Also im Grunde kommt er mit den Leuten, denen er beruflich auf die Fresse haut, besser zurecht als mit seiner eigenen Partnerin zu Hause.
Genau, weil es zwei interessante Aspekte auch dazu halt gibt. Zum einen ist es eben diese Vorstellung, diese Männerfantasie, eben in diesem Raum zu leben, wo man quasi seinen Testosteron rauslassen kann.
Ohne Konsequenzen.
Ja. Und gleichzeitig aber auch der Typ, gegen den du kämpfst, eigentlich ein cooler Typ ist, mit dem du dich auch danach auf ein Bier treffen würdest oder mit dem feiern würdest. Und niemand sagt dir was dazu. Niemand steht daneben und sagt, dass das falsch ist, was du gerade machst. Und dann niemand gibt dir was von außen hin.
Wie bezahlter Rangeleien im Grunde auf dem Schulhof, wo also nicht Kämpfe, sondern wirklich eher so, wenn man einem Kollegen halt einfach so einen freundschaftlichen Box gibt. Ich weiß nicht, ich mache sowas nicht.
Genau. Es ist eine Heterotopie. Es ist halt wirklich eine utopische Männervorstellung von einem Raum, in dem halt auch Frauen vor allen Dingen, Partnerinnen, gar keinen Zutritt haben. Wir erleben es ja zum Beispiel, wie gesagt, mit Dawn beispielsweise, die halt nie eine wirkliche Connection kriegt. Dazu kommen wir gleich noch. Oder wenn auch Mark Coleman, der ist ja auch Vater und verheiratet, aber die Frau spielt ja, bis auf, dass sie einmal auftaucht, keine Rolle. Die ist nie an diesen Events da und so lieben sie es und so verhalten sie sich auch dementsprechend.
Was nicht heißt, dass Emily Blunt nicht in dem Film ist, aber ihre Szenen sind halt sehr klar abgetrennt von den Kampfszenen.
Ganz genau. Und nicht nur, dass das halt vom Film so gewollt ist, sondern aber auch von den Personen, die involviert sind. Die sagen, Dude, warum bringst du deine Frau mit?
Genau, Dawn kommt gar nicht mit nach
Japan.
Wohin darf sie nicht? Japan, naja.
Das spielt dann eine große Rolle. Und das andere ist natürlich, wir haben hier keine Rivalitäten und keine Motivation, die jetzt reingebracht werden muss. Mark Kerr ist keiner, der jetzt irgendwie Geld für seine kranke Großmutter sammeln muss oder weil er in der Schule gemobbt wurde, sondern er ist Berufssportler. Wir haben es hier mit Berufssportlern zu tun, die alle Geld kriegen dafür und die machen es aus Grund von, ich sag mal so, hedonistischen Zwecken, möchte man schon fast sagen.
Ja, also du hast natürlich, es werden auch finanzielle Struggles abgebildet, ne? Du hast ein paar Verhandlungsgespräche von ihm, du hast Mark Coleman, der irgendwie seine Familie zu Hause hat und sagt, boah, mit der Preisgeldsumme könnte ich mir schon echt einiges leisten. Es ist ja auch dieses wirklich absurd hohe Preisgeld ausgeschrieben. Aber es ist jetzt nicht so, wie du eben sagst, irgendwie Dwayne Johnson muss den Wettbewerb gewinnen, um die Bäckerei seiner Oma zu retten.
Genau. Es ist halt, sie formieren nicht so wie im Karate Kid eben edle Motive, um halt rechtzufertigen, wer der Held und wer der Böse ist. Diese Zeichnung gibt es einfach in dem Film nicht und das spielt halt die große Rolle. Es sind neutrale Sportler. Es gibt keine Schwarz-Weiß-Zeichnung. Alle haben ihr eigenes Päckchen zu tragen. Alle sind Leute, die halt von diesem Sport leben und auch gleichzeitig von diesen betroffen sind und auch mit den Konsequenzen natürlich ihrer Handlungen auch zurechtkommen müssen.
Du hättest genau denselben Film machen können über seinen Konkurrenten aus, woher ist sein, es gibt einen, den er, oder er kämpft gar nicht, Er kämpft sind wir im Spoiler-Teil schon? Wir haben gesagt, wir
spoilern direkt.
Okay, wunderbar. Also es gibt, er kämpft aber gar nicht zweimal gegen den, aber diesen, ich hätte jetzt ganz russisch gesagt, ganz klischeehaft, aber der mit dem russischen Namen auf jeden Fall. Mhm. Du hättest genau denselben Film auch über den machen können, weil der ja auch ein Pionier der Sportart ist, logischerweise, wenn er zur selben Zeit da war. Aber es gibt jetzt, es ist jetzt nicht so, dass der sich hinter den Kulissen wie ein Arschloch verhält und irgendwie sagt, oh Marc, du Versager.
Smashing Machine ist kein Rocky. Also das muss man natürlich sagen. Also
zum Glück, finde ich.
Ja, weil, naja, sind wir ehrlich, du brauchst nicht den 90. Rocky-Rip-Off. Das Wichtigste, wir brauchen keine gefeierte Aufsteigergeschichte oder die dann einen Fall noch porträtiert, sondern
wir brauchen nicht mal jeden Rocky-Film.
Ja, natürlich. Das kommt natürlich noch dazu. Selbst Rocky ist irgendwann mal genervt von Rocky. Und das kommt halt dazu. Und das ist das Besondere. Und um auch nochmal auf die Eingangsfrage nochmal zurückzukehren, Dwayne The Rock Johnson kriegt genau diese Struggles gut auf die Reihe. Also sowohl, wenn es darum geht, halt den Medikamentenmissbrauch zu darzustellen, die Art und Weise, wie er auch irgendwie eine gewisse Wärme in sich trägt, irgendwie so ein bisschen kuschelig daherkommt, wie er mit den Leuten interagiert, die nicht seine Freundin sind. Und gleichzeitig dann halt, und da kommen wir zum nächsten Thema, seine Beziehung zu Dawn natürlich, die sehr, sehr abgefuckt auch teilweise ist, weil...
Würdest du sagen, sie ist ihm ab und an ein Dorn im Auge?
Vor allem Dingen geht es auch einfach nur darum, wie die beiden sich halt gegenseitig bekriegen. Ja. Der wahre Kampf findet eigentlich für ihn mehr im Privaten, in den eigenen vier Wänden statt.
Genau, und das sind halt eben die Szenen, wo diese, ich sag mal... wo das etwas nach hinten gerückte Männlichkeitsbild aus der Umkleidekabine, wo sie eben alle gefühlt sich Küsschen geben und weiß ich nicht was und ihre Wunden streicheln, wo das halt wieder voll präsent ist. Ne? Also er lässt nicht zu, dass er weint oder dass jemand sieht, wie er weint. Er versteckt sich wie so ein Baby hinter seinen Händen oder hinter einer Decke. Ich weiß es nicht mehr ganz genau.
Teilweise hinter einer Decke, als er im Krankenhaus liegt.
Also wirklich wie ein kleines Kind eben, damit niemand sieht, wie er weint zu Hause. Du hast natürlich die rausgerissene Tür, was halt bei so einem Monster wie Dwayne Johnson wirklich auch glaubwürdig ist.
Was auch glaubwürdig ist, weil, glaube ich, einfach diese Verarbeitung von Häusern, Innenausstattungen einfach Shit ist in Amerika.
Ja. Genau, da hast du halt total wieder diese Geschlechterrollen, die eben sehr präsent sind. Es ist jetzt nicht so, dass er seine Partnerin schlägt oder sowas, aber ich finde doch schon, dass, ich sag mal so, wir hatten vorher Stimmen gehört, dass Emily Blunt wirklich eine total nicht mögbare Figur spielt und man sich die ganze Zeit denkt, oh, der arme Dwayne. Ich finde tatsächlich, das ist eine relativ gute Darstellung eines komplett dysfunktionalen Paars ist, wo wirklich beide sich eigentlich nicht gut tun.
Ja, vor allen Dingen passiert das eben wegen Unstimmigkeiten, wegen kleinster Kleinigkeiten, die aufgebauscht werden, ne, sei es, dass dann irgendwie was nicht aufgeräumt wurde oder bestes Beispiel, es gibt zwei Szenen, die sehr krass sind und zwar die Art und Weise, wie auch Mark Kerr seine Rehab-Speeches einsetzt, also wie er Therapiesprache einsetzt, um sie halt glasklar zu gaslighten, um wieder einzureden mit, du bist schuld an meiner ganzen Misere, du nimmst gerade Medikamente, obwohl ich keine nehmen darf, diese eine Szene in der Küche, wo sie halt, sie nimmt eine Pille, er beobachtet das und sagt so, warum tust du mir das an, warum machst du sowas, wo er halt seine Verantwortung quasi auf sie überträgt und gleichzeitig ihr halt immer sagt, ich bin der Erwachsene hier, du, ich mache hier alles, ich bringe das Geld rein, ich kümmere mich um den Haushalt und du machst hier im Prinzip gar nichts und natürlich ist dann irgendwann mal eine gewisser Nerv ja auch getroffen. Ich meine, sie handelt damit auch nicht wie eine Erwachsene natürlich.
Nein, wie gesagt, das sind beides keine Menschen, die sich gut tun. Also beide sind, ich finde nur, dass es nicht schwarz-weiß dargestellt wird, sondern eben so, dass es, ich finde, es ist eine etwas interessantere Dynamik. Es ist jetzt einfach nicht nur diese struggling artist und irgendwie this comforting, discouraging wife, die du halt in vielen Biopic-Filmen hast. Es ist jetzt nicht...
Die sind tatsächlich, wenn sie scheinen, auf einer Augenhöhe.
Genau. Du denkst dir entweder, oh Gott, das tut mir jetzt aber leid, oder du denkst dir, oh Gott, die beiden haben echt beide eine Schraube locker.
Ja, weil sie natürlich auch sehr, sehr hochsensibel ist. Sie ist natürlich überkomfortabel. Sie will natürlich auch, kümmert sich um seine Gesundheit oder macht sich Sorgen natürlich durch den Sport und möchte auch in diese Räume natürlich auch eindringen, für die sie eben nicht den Zugang kriegt. Und das bringt sie natürlich auf die Palme und natürlich will sie halt auch da ein Teil seines Lebens sein und forciert sich natürlich dann dort auch rein, weil sie halt eine Persönlichkeit ist. Ja. Im Film wird sie so halt beschrieben als eine, die halt eben nicht nachgibt und halt eben auch.
Sehr starke Persönlichkeit.
Ja, eine sehr starke, offensichtlich extrovertierte Persönlichkeit, die auch über Grenzen natürlich auch dann eben geht.
Absolut. Das soll jetzt auch keine Verteidigung der Figur sein, sondern eher, dass die andere Figur eben auch nicht irgendwie spotless ist.
Nein.
Was ja auch langweilig wäre. Aber ich finde, dass beide das wirklich gut darstellen. Von Dwayne Johnson hätte ich es nicht gedacht. Von Emily Blunt habe ich es ehrlich gesagt erwartet, weil es eigentlich keine schlechte Performance von ihr gibt, die mir gerade einfallen würde, sondern nur gute und weniger interessante Rollen, die sie halt so spielt, wie sie angelegt sind.
Ja, es ist total witzig. Wir haben beide in Jungle Cruise erlebt und da hatten wir so gefühlt Antichemie gehabt.
Ja, genau. Der Kuss von den beiden war ja wirklich ekelhaft. Da dachtest du dir echt, das darf gerade einfach nicht sein.
Der isst sie auf in dem Film, ja. denkst du dir zwischenzeitlich. Ja. Oder generell, es sieht sehr komisch aus, wenn so ein Fleischberg wie Dwayne The Rock Johnson eine Frau küsst. Das,
ja.
das sieht eh immer sehr unnatürlich
und
aus.
Und hier funktioniert es jetzt aber irgendwo.
Genau, ja. weil das irgendwie auch vom Design, von der Kamera, von der Ausstattung, vom Bild.
Das Körpergefühl ist auch ein anderes. Sie hilft ihm halt auch beim Dehnen und sowas.
Sie ist selber eine sportliche Frau, die definitiv auch irgendwie, die teilen eine Leidenschaft auch natürlich, dass sie halt beide fit sind, beide sportobsessiv sind. Ja. Das kommt ja auch noch dazu.
Es hilft auf jeden Fall, dass versucht wird, Figuren zu zeichnen, anders als in sowas wie Jungle Cruise. Und ja, also wie gesagt, ich finde Emily Blunt ist fantastisch in diesem Film.
Absolut.
Ich würde mich nicht ärgern, wenn sie dafür nochmal eine Oscar-Nominierung abräumen würde. Es wäre auf jeden Fall verdienter als in Oppenheimer, weil sie halt elementar für das ist, was dieser Film macht. Und was ich halt gut finde, ist, dass sich die Streitszenen zwischen den beiden, das sind für mich somit die besten Szenen des Films, einfach weil sie sich sehr authentisch anfühlen und halt nicht auswendig gelernt. Ich finde, du hast oft bei gerade schwächeren Schauspielenden, dass du merkst, okay, der Dialog ist eigentlich gar nicht übel, aber der wirkt halt einfach, als hätten die den gerade rezitiert, was sie ja auch tun eigentlich. Aber hier bei den Szenen wirkt es eigentlich allermeistens bis immer so, als würden die Figuren einfach das aussprechen, was sie gerade denken. Und das gefällt mir gut.
Das zum einen und zum anderen einfach, wie der Streit auch gehandhabt wird. Also so verschiedene Phasen davon porträtiert werden. Die Kleinigkeiten, wo eine Mücke aus dem Elefant wird, aber auch gleichzeitig
die Mücke aus dem Elefant. Das ist auch eine gute Idee. Es passieren richtig schlimme Sachen und die beiden sind die ganze Zeit so, ach, kein Ding, kann auch jedem passieren.
Ein Elefant aus einer Mücke wird, pardon. Und gleichzeitig auch diese Phasen halt auch dann beschrieben werden. Zum Beispiel irgendwann, du denkst, der Streit ist vorbei und dann kommt auf einmal Dawn dir zurück so, nein, I won't having that today.
No, I'm not having this today. Ab einem bestimmten Zeitpunkt ist sie auch bewaffnet, droht sich ja auch etwas anzutun.
Und es ist halt nie comical, es ist nie wirklich comichaft überzeichneter Streit, wo beide jetzt das Haus auf ihre Art und Weise auseinandernehmen. Du bist ja zum Beispiel jetzt in dem Fall, du bist ja kein Fan von dem Marriage Story Streit zum Beispiel gewesen, wo halt Adam Driver halt ein Loch in die Wand puncht.
Ja.
Also sowas passiert halt geringfügig, aber selbst bei Dwayne ist es dann halt glaubhafter.
Genau, also Dwayne Johnson, die Sache ist, Adam Driver, wenn man den sich so anguckt, der ist ja auch irgendwie 2 Meter irgendwas groß und breiter als ich hoch bin, aber irgendwie finde ich, sieht der nicht so aus und Dwayne Johnson, nehme ich halt ab, dass der ein Haus auseinandernehmen könnte, ohne es zu versuchen, sondern einfach, weil er irgendwie falsch hintritt oder so.
Er ist wie der böse Wolf, der das Haus umpusten möchte.
Ja, genau, aber er will es nicht, sondern ist so, atmet einmal zu schwer aus oder schreit zu laut und die Wände klappen so ein. Er so, boah, es tut mir so leid, das war jetzt gerade echt nicht meine Absicht. Nein, also es wirkt sehr, sehr glaubhaft. Ich finde es jetzt, also es erfindet natürlich das Sport-Biopic nicht neu. Wir haben es hier nicht mit einem unglaublich subversiven Film zu tun. Du hast die ganz vielen Klischeepunkte, die immer wieder auftauchen. Und auch wenn der Verlauf des Turniers, also wenn wir im Spoilerteil sind, er scheidet halt sehr, sehr früh aus. Es wird die ganze Zeit so ein Freundschaftsduell aufgebaut zwischen ihm und seinem besten Freund, das halt nie stattfindet. Das ist natürlich so einer der Punkte, wo der Film halt total gegen das gängige Schema widerspricht. Das Finale ist eben nicht, dass die beiden aufeinandertreffen, sondern das Finale ist, dass Mark Kerr eben lernt, dass er auch verlieren wird in dieser Disziplin.
Genau.
Aber darüber hinaus ist es natürlich immer noch ein recht klassischer Sportfilm.
Ja, weil auch Probleme behandelt werden, die natürlich im Real Life von diesem Kerl auch natürlich passiert sind, darf man auch nicht vergessen.
100 Pro, ja.
Wir kommen ja jetzt auch, wir können ja auch direkt eigentlich auch zur gleichnamigen Documentary, also zum Dokumentarfilm auch mitgehen. The Smashing Machine von 2002.
Genau, von, ich hatte eben nachgeguckt, Regisseur John Hames.
Ja. Hat er was Signifikantes gemacht außerhalb des Smashing Machine?
Ich habe eben gerade mal nachgeschaut und jeder andere seiner Filme auf Letterboxd sah aus, als wäre er irgendwie Direct-to-DVD. Also sein bekanntester Film heißt Sick aus 2022. Scheint keine andere Doku zu sein. Universal Soldier, Day of Reckoning. Also solche Filme sind das, glaube ich, vor allem.
Ja, ja. Aber auf jeden Fall der Film, ich habe den tatsächlich jetzt heute kurz vor der Aufnahme noch gesehen und es ist schon krass, wie viel eigentlich Benny Safdie aus diesem Dokumentarfilm übernimmt, was gleichzeitig ein sehr gutes Pro-Argument für diesen Dokumentarfilm ist, weil er sehr rau, sehr raw dieses nahe Porträt an ihm weitergibt. Und gleichzeitig ist Minus für die Adaption.
Genau das weil
er wirklich ja teilweise, wenn man es nicht weiß, denkt man, oh, sehr beeindruckend, dass man das und das mitgenommen hat, alles, diese Szenen, aber die sind alle im Dokumentarfilm drin, sei es halt, wie er mit einer älteren Dame über den Sport spricht, sei es die Dehnübungen, die er mit seiner Freundin hat. Genau.
Die ganze Intro-Sequenz, glaube ich, das ist so gut wie identisch, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, weil es halt, bei mir ist es ein bisschen länger her, die Doku.
Wobei das ist natürlich auch dann schon wieder beabsichtigt. Also sie ist ja auch
Klar, ist ja alles beabsichtigt.
Genau, also, aber im Film selbst hat man ja diese Ästhetik ja auch gewählt, der Fernsehkameras zu erzählen.
Genau.
Das ist noch so eine Sache, wo ich dachte, okay, das ergibt Sinn, dass du das natürlich
übernehmen würdest.
Ich würde
sagen, es ist eine direkte Adaption der Doku in einen Spielfilm.
Ja, das ist was schon echt erstaunlich ist, wie viel auch reingenommen war. Also das ganze Kapitel, wo er wieder ins Training einsteigt mit Bas Rutten beispielsweise.
Mhm. Oh, das ist noch eine Szene, die ich positiv erwähnen möchte. Die Szene, in der Bas, glaube ich, was hat er irgendwie, seine Sehne ist gerissen oder sowas?
Ja.
Also er hat auf jeden Fall Schmerzen in der Sehne und wo Mark ihm dann quasi ein Betäubungsmittel verabreichen muss, was halt, ne, er ist gerade eben auf Entzug und muss jemand anderem eins dieser Mittel verabreichen, von denen er abhängig ist. Und das fand ich war erstens wirklich eine gut gespielte Szene, was dafür, dass Bas sich ja selber spielt, schon beeindruckend ist und eben auch irgendwie eine traurige Ironie in sich hat, gerade wie die Figur damit umgeht und auch wie es eingefangen ist, weil es halt eben nicht so, er fängt nicht an zu sabbern, er stiert nicht auf die Fiole oder sowas. Es ist halt Genau, es ist so ein bisschen anders eingefangen, als man es eigentlich erwartet. Und darum fand ich, war das eine gute Szene.
Ja, auch weil das halt einfach authentischer wirkt, als wenn man es in einem fiktionalen Sport-Biopic sehen würde.
Genau. Ja, aber wie du schon sagst, also die Doku und der Spielfilm haben doch sehr, sehr große Überschneidungen. Man muss einfach sagen, die Doku war als erstes da und viele stilistische Entscheidungen, die wir an dem Film, glaube ich, als wir ihn in Venedig gesehen haben, interessant fanden, fallen halt wirklich auf die Doku zurück. Also alleine der etwas Sitcom-mäßige dokumentarische Stil in den Szenen bei denen zu Hause, der jetzt eins zu eins nicht in der Doku sich wiederfindet, aber wo ich mir denke, ja okay, den haben die natürlich gewählt, damit es besser zu den Sportszenen passt, die halt, wo wir ja noch gesagt haben, es sieht halt gar nicht aus wie so eine Wrestling-Übertragung, es ist immer schwierig bei Sportfilmen, die Sportarten darstellen, die halt im Fernsehen übertragen werden, das nicht einfach auszusehen zu lassen wie eine Fernsehübertragung.
Man muss auch sagen, wenn du Japan dir auch, also Wrestling in Japan guckst, dass es liegt an den Arenen, die sind halt sehr abgedunkelt und dann hast du eben diese ersten zwei, drei Reihen, die halt beleuchtet sind mit dem Ring zusammen, der Rest ist komplette Dunkelheit.
Ja, aber ja auch, erstens assoziiert man diese Sportarten dann halt oft mit dem Fernseher, diese Bilder, und zweitens ist es ja auch so, dass gerade durch, wie du schon sagst, durch die Beleuchtung im Raum, die Kamerawinkel ja auch oft ähnliche sind, einfach weil es praktisch nicht anders machbar ist.
Genau.
Oder zumindest nicht mit deutlich mehr Aufwand, den viele halt einfach nicht wählen. Und da dachten wir uns ja sogar noch, oh krass, der Film sieht halt nicht einfach aus wie eine Wrestling-Übertragung. Es hat eher sowas Dokumentarisches, fast wie so eine Doku. Naja, er sieht halt aus wie die Doku.
Richtig,
an vielen Stellen.
Und das ist auch, glaube ich, ein Part von mir, wo ich auch merke, es ist richtig, dass ich den zu meiner Ursprungsbewertung mittlerweile etwas abgewertet habe, weil ich merke, da kommt eigentlich im Vergleich dann auch nicht mehr so viel zusammen. Also das, was der Film macht, macht er gut. Auch schauspieltechnisch teilweise auch überragend.
Ja.
Aber das große Fleisch steckt eigentlich, finde ich, viel mehr in der Doku tatsächlich drin als in dem Spielfilm.
Und mit das große Fleisch ist ausnahmsweise nicht Dwayne Johnson gemeint.
Ganz
der
genau.
Steckt tatsächlich eher in der Spielfilmversion als in der Doku.
Möge man meinen.
Es gibt natürlich auch tolle Szenen, die, korrigier mich, wenn ich falsch liege, die Jahrmarkt-Szene zum Beispiel findet sich so nicht in der Doku, oder?
Nein.
Okay. Ja, das ist natürlich eine gute Szene, die eben ein Original ist. Also der Film ist jetzt nicht wertlos. Das ist kein wertloser Film. Der ist halt nur einfach viele der Punkte, die ihn eben zu mehr machen als einfach einem generischen Sportfilm, liegen daran, dass er die woanders hergenommen hat.
Genau, genau. Ja, und das bringt mich eigentlich auch schon zum Endpunkt eigentlich. Richtung Fazit. Ja. Weil ich denke, die letzte Frage, die man lauten kann, sollten Leute ins Kino gehen, wenn man sich noch nicht dafür entschieden hat?
Also erstmal angesichts dessen, dass ich wirklich Himmel und Hölle in Bewegung setzen musste, um an diese Doku ranzukommen, würde ich sagen sowieso, weil es gibt zwei Möglichkeiten, diese Story zu sehen, in dem Kino nebenan oder wenn ihr irgendwie eine Niere verkauft und eine Ziege für den Satan opfert. Darum würde ich lieber zum Kino gehen. Und auch generell, ich finde, man kann halt einem Dwayne Johnson nicht vorwerfen, immer nur Quatsch zu machen und dann, wenn er mal was Richtiges macht, es sich nicht angucken. Also wenn man eine starke Meinung zu ihm hat, dann sollte man diese zumindest herausfordern, meiner Meinung nach. Und er hat ja seine Schauwerte, sieht gut aus, absolut, ist gut aufbereitet, hat intelligente Entscheidungen. Mir hat die Doku den Film auch ein bisschen angesauert, aber jetzt nicht ruiniert, ehrlich gesagt.
Nein, so weit will ich auf jeden Fall nicht gehen. Ich finde, es ist halt krass, dass halt gewisse Entscheidungen, glaube ich, 1:1 wirklich noch, wirklich von der Einstellung her auch so übernommen wurden.
Genau, genau.
Das hat es bei mir auch angesauert, das ist ein guter Begriff dafür. Aber ansonsten, ambitioniertes Schauspiel, tolle Make-up-Prosthetics,
ja,
die reinkommen, die wir noch nicht erwähnt haben. Eine Sache muss natürlich noch erwähnen.
Witzigerweise, ich habe ja bekanntermaßen ein wirklich schlechtes Gesichtergedächtnis. Und die meisten Leute sagen, dass Dwayne Johnson in diesem Film überhaupt nicht aussieht wie er selber, bis er dann am Ende sich die Haare abrasiert, wo man dann Dwayne Johnson wieder erkennt. Bei mir war es ganz genau umgekehrt. Ich hatte die ganze Zeit einfach Dwayne Johnson mit Haaren vor mir. Und dann am Ende, wo er rasiert ist, wo er halt sich sehr, sehr ähnlich sieht, sind mir die Unterschiede eher aufgefallen, weil sie halt eher gehighlightet waren. Also ich finde, er sieht niemals weniger wie Dwayne Johnson aus als am Ende. Vor allem die Stellen, wo er, ich glaube, ein Kinnbart hat oder sowas.
Ja.
Das ist für mich ein vollkommen anderer Mensch. da könntest du mir zwei Fotos nebeneinander legen und ich würde sagen, okay, das sind zwei sehr nette, verschiedene Leute.
Ja, das auf jeden Fall über einen Zweifel hinaus. Auch
so oder so funktioniert es als Kombination mit der Performance, dass ich jetzt nie einfach sage, ach, guck mal, das ist dieser nervige Wrestler-Typ.
Genau. Wie gesagt, Showstealing für mich ist persönlich natürlich auch Emily Blunt nochmal ein bisschen mehr als Dwayne natürlich, weil sie auch sich wirklich ins Zeug legt für diese Rolle. Auch
sie ist halt auch eine bessere Schauspielerin als
natürlich.
Er ist keine so gute Schauspielerin.
Natürlich, aber Benny Safdie die highlightet sie wenigstens, ja, aber auch gut genug, dass sie halt eben nicht Oppenheimer.
Es ist nicht Oppenheimer.
Ja, das ist halt zu sowas verkommt, sondern sie hat halt wirklich, sie kriegt ihre Momente und das funktioniert gerade für sie selbst sehr gut. Wie gesagt, ästhetisch super interessant, weil es halt ein sehr körniger Look ist. Es sieht eben aus wie aus einem Dokumentarfilm übernommen und hat was Sitcom-eskes, gerade in den Interior-Szenen.
Aber nicht billig.
Nein, nein, absolut nicht. Wie gesagt, gerade bei dieser Tür, die zersmashed wird, will das, glaube ich, am ehesten. Und dann natürlich der Show-Aspekt, wie die Kämpfe dargestellt werden, wie die Community dargestellt wird. Das sind super interessante Entscheidungen dabei, auch subversivere Entscheidungen. Aber natürlich, trotz seiner positiven Leistung, ist er am Ende auch nicht mehr als dein klassisches Standard-Biopic. Also da hat schon so ein Aronofsky mit einem The Wrestler oder auch Ironclaw mit der Von Erich-Familie,
ja,
schon mehr geliefert, interessantere Entscheidungen, sowohl erzählerisch als auch visuell, finde ich.
Auf jeden Fall, aber so in puncto Vanity Projects für ich habe schlechte Filme gemacht, gib mir einen Oscar bitte, finde ich es das. Also ich würde mir diesen Film noch 47 Mal angucken, bevor ich noch einmal die ersten 10 Minuten von King Richard durchleben muss.
Ganz deiner Meinung.
Darum, ich finde, es ist natürlich irgendwo generisch über weite Strecken, aber es ist zumindest wertig und würdig umgesetzt, generisch.
Absolut. Ich denke, es ist ein Blick wert. Geht auch gerne ins Kino rein, wenn er bei euch in der Nähe läuft. Wir können ihn schon empfehlen und wird kein Film sein, den ihr euch wahrscheinlich jedes Jahr angucken werdet. Aber es ist trotzdem, glaube ich, aus Interesse, was Rock einfach mehr, dass The Rock einfach mehr kann schauspielerisch als stumpfe Blockbuster-Filme, ist das ein ganz guter Beweis.
Ich hoffe, dieser Martin Scorsese-Film passiert, weil ich möchte ja auch nicht, dass der Typ scheitert. Also keine Ahnung, ich bin jetzt kein riesen The Rock-Fan, aber jeder kommerziell erfolgreiche Schauspieler, der sich dafür entscheidet, gute Filme zu machen, ist ja ein Gewinn. Also.
Ja, und vielleicht müssen wir uns auch die Frage stellen, ist er am Ende der Mann, der Trump den Präsidentenstatus abnehmen wird?
President Johnson. Er wäre auf jeden Fall der beste President Johnson in der Geschichte der Vereinigten Staaten.
President Rock.
Wollen wir zu den Wertungen kommen?
Was würdest du geben von 1 bis 10?
1 bis 10? Machen wir nicht mehr 5?
Lass mal ein bisschen was Subversiveres hier machen.
Ah, okay, ein bisschen subversiver. Ja, also ich muss sagen, ich bin auch bei dir jetzt durch die Doku, habe ich den Film auch noch mal ein bisschen abgewertet, brutal abgewertet sogar. Ich hatte ihn nach dem Venedig-Watch, hatte ich ihn auf einer hohen 6 von 10. Und jetzt werde ich diesen Film brutal abstrafen und ihn auf eine normale 6 von 10 abwerten.
Selbst schuld. Ich hab's schon gedacht.
Tja, Benny. Ja, was hast du jetzt davon?
Ja, ich bin auch bei einer 6 von 10 jetzt am Ende. Ich war ursprünglich mal bei einer 7 gewesen, aber ich bin doch ein bisschen runtergegangen. Ich war ja schon sowieso auch in Venedig schon sehr konfliktet gewesen, ob ich dem so viel gebe. Aber ich habe ihm so ein bisschen noch die Benefit of the Doubt gegeben. Und gerade wenn man noch mal länger dem Revue passieren lässt, bleibt ja auch nicht mehr so viel hängen. Obwohl ich habe noch genug im Kopf gehabt. Aber ich würde sagen, trotzdem jetzt einer Qualität ist es jetzt nichts, was herausragend ist.
Ich glaube, wenn du ihn anhand seiner 3-4 exzellenten Szenen bewertest, dann ist er natürlich mehr als eine 6. Aber er ist ja nicht nur diese 3-4 exzellenten Szenen. Und wenn du dann noch überlegst, dass halt die exzellenten Szenen inspiriert sind von einem Film, der sie schon mal gezeigt hat, oder Teile davon.
Natürlich.
Ich glaube, dass wir da schon gar nicht so abseits vom...
Ja, wir sind teilweise auch höher als viele andere tatsächlich. Also ich habe sehr viele Bewertungen auf Letterboxd gesehen, die auch einfach nur eine 5 von 10 oder eine 4 von 10 teilweise gegeben haben, die auch gesagt haben, Standard-Biopic, fertig. Ne?
Mein Gott.
Hat die Leute nicht interessiert. Ne?
Würde ich mit niemandem drüber streiten, ehrlich gesagt.
Ich auch nicht. Und wir sind ja auch Leute, die ja auch gerade bei populären Filmen oder sowas ja auch gerne einen ganzen Film bewerten, den nicht nur an einer Szene oder einer Montage oder ähnliches halt ausmachen.
Ist ja auch richtig so. Wenn die anderen Szenen nicht bewertet gehören, dann sollen die halt nicht in den Film geschnitten werden.
Ganz genau.
Ja.
Ja, ich denke mal, munter und locker haben wir hier über die Schmatzmaschine bzw. Smashing Machine geredet und ja, denke mal, wir sind zu einem soliden Ergebnis gekommen. Geht gerne ins Kino rein, wie gesagt, seit dem 2. Oktober offiziell jetzt in allen Kinos, sowohl im Multiplex als auch in den Arthouse-Kinos zu finden. Hoffe auch bei euch in Kleinod.
Na sicher, ganz bestimmt.
Und damit verabschiede ich mich auch für diese Woche mal wieder. Und wir freuen uns, wenn es Richtung Spooktober geht. Wir sind ja mittendrin.
Unheimlich.
Vielleicht mal der ein oder andere Horrorfilm auch mal wieder besprochen wird.
Oh.
Schaltet also ein beim Filmfrühstück. Vielleicht nicht mit mir, vielleicht mit den anderen. Aber eine Sache ist auf jeden Fall garantiert gute Qualität.
Tschüss.